Ihr hört die Sternzeit im Domradio. Der Titel unserer Sendung ist When Rock Was Young. Es geht um die Geschichte und die Entstehung der Rock- und Popmusik. Und wir haben jetzt am Telefon einen Mann, der sich damit auskennt. Das ist Peter Wolfgang Fischer. Der ist Musikexperte und war lange Zeit unter anderem Musikchef von Radio Bremen. Ich sage Hallo nach Hamburg. Hallo Peter.
Hallo Renato.
Sprechen wir ein bisschen über Popmusik, also die Popmusik allgemein. Heute, es ist allgemein akzeptiert, jeder hört's, ob jung und alt, es gehört zum Alltag dazu. Das war aber früher anders, oder?
Ja, das war früher anders, wobei man sagen, also ich gehöre der Generation, ich bin wie gesagt 1952 geboren, also gehöre ich eigentlich schon der typischen 68er Generation an und habe davor auch die ganze Beat-Ära mitbekommen. Und das war in der Tat damals schon eine ganz klare Abgrenzung zum Erwachsenenwelt. Ja? Wo ich sagen würde, da ist heute ein großer Unterschied oder zumindest ein größerer Unterschied, sagen wir es mal so vorsichtig. Damals hatte die Musik auch die Funktion, glaube ich, im Wesentlichen etwas wie eine eigene gesellschaftliche Gruppe zu bilden. Ja? Also so wie es die im Rockbereich die Rocker gab, gab es die Popper, die Exis und ich weiß nicht welche noch, die ihre ganz speziellen Musiken hatten, die aber wiederum sich nur in den jugendlichen Gruppen abgrenzten und dann natürlich alle gemeinsam gegen die Erwachsenen.
Beschreib das doch mal ein bisschen. Wie haben denn die Erwachsenen damals in den 60ern und auch später, wie haben die damals auf die Musik der jungen Leute reagiert?
Also es gab, ich würde mal sagen, eine breite Front der Ablehnung. Das hatte auch was mit den Klamotten zu tun, das wissen wir heute alles. Also ich weiß, dass mein Vater hat zum Beispiel noch den Begriff Hottentottenmusik gehabt für die gesamte Beatmusik. Und natürlich dann, als die Beatles mit den Pilzköpfen aufkamen, dann waren das eben ungepflegte junge Leute, an denen man sich kein Beispiel nehmen sollte. Grundsätzlich war eben die Musik, ich sag's mal, im Wesentlichen die rhythmische Musik wurde als sittengefährdend empfunden. Weil dadurch, dass die Musik sehr rhythmisch war, haben sich natürlich auch die jungen Körper sehr rhythmisch dazu bewegt und das alles war doch schon recht sexuell aufgeheizt und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum dann auch die Erwachsenenwelt da so heftig darauf reagiert hatte.
Und das wurde da nicht ganz so gerne gesehen?
Nicht ganz so gerne gesehen ist vielleicht noch etwas zu milde ausgedrückt. Also ich glaube tatsächlich ernsthaft, dass es durchaus besorgte Pädagogen gab, die dann einfach dachten, das ist jetzt der Niedergang des Abendlandes. Ja? Also weil, wie das eben oft so ist in gesellschaftlichen Prozessen, das könnte jetzt ja nur der Anfang sein einer echten Revolution. Und siehe da, ich hatte es ja schon erwähnt, 68 tat sich ja doch eine Menge mehr als nur Musik. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema.
Blicken wir von da aus mal ein bisschen in die Zukunft. Hättest du denn oder hat man allgemein damals denn erwartet, dass die Popmusik, die damals noch relativ jung, relativ frisch war, die Entwicklung durchmacht, die sie bis heute gemacht hat, dass das quasi die wichtigste oder verbreitetste Musikrichtung ist, die man heute überhaupt finden kann?
Ich würde die Frage lieber ein bisschen anders formulieren. Also populäre Musik, muss man jetzt ja sagen. Ich will das mal abschwächen. Populäre Musik gab es ja weit vor den Beatles oder dem Rock'n'Roll. Also die früheren Musicals gab es damals noch nicht, aber die Operetten hatten Melodien, die wurden auf der Straße gesungen. Es gab auch jede Menge Klavierwerke mit Gesang, die waren schon Gassenhauer. Ja, also da darf man sich nichts vormachen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Verdienst der 50er Jahre, dass es plötzlich populäre Musik gab, sondern ich glaube, da spielt vieles zusammen. Die Industrie, die Plattenindustrie hatte einen riesen Boom erlebt. Die technischen Möglichkeiten, Musik relativ schnell und günstig zu vervielfältigen und damit auch in den letzten Winkel der Welt zu bringen, war weiter fortgeschritten. Also es kam vieles zusammen, was dafür sorgte, dass das erste Mal in der Geschichte ein Musiker oder eine Band weltweit bekannt werden konnte und das in relativ kurzer Zeit. Das war vorher einfach so nicht möglich. Also eine kleine Randgeschichte nochmal. Die erste Platte und wahrscheinlich die meistverkaufte Platte aller Zeiten, gemessen an vorhandenen Abspielgeräten, war übrigens eine Platte, die Caruso aufgenommen hat. Und zwar damals dieses Nessun Dorma, das sollte ja fast jeder kennen. Damit ist übrigens Paul Potts auch nochmal berühmt geworden. daran kann man erkennen, was für eine Bedeutung die Vervielfältigung hat. Also man muss vorsichtig sein und nicht hingehen und sagen, also bis 1950, sage ich mal, bis zur Gründung der Sun Studios gab es überhaupt gar keine Popmusik und es gab auch nicht diesen Bruch zwischen Erwachsenen und Jugend oder Jugendmusik und dann ist es passiert. Das stimmt so nicht. Ja?
Kann man denn Popmusik, so wie wir sie heute kennen, wie wir sie seit den letzten 60 Jahren kennen, definieren in Abgrenzung zur klassischen Musik? Wie kann man das einfach runterbrechen? Sind das einfachere Engagements? Sind das eingängigere Texte? Gibt es da irgendeine Formel für, um das zu erklären?
Es gibt ganz bestimmt Formeln, um überhaupt populäre Musik zu erklären. Und da, das sind für jeden, der sich ein bisschen mit Musik auskennt, ist das, glaube ich, relativ leicht nachzuvollziehen. Du musst eben halt versuchen, ein möglichst eingängiges Schema zu haben. Und das kennen wir alle. Das sind eben halt die Kadenz oder die Abwandlung der Kadenz. Da gehe ich jetzt mal technisch nicht drauf ein. Aber halt 3 Akkorde, 4 Akkorde. Und eine eingängige Melodie. Das klingt jetzt einfacher, als es ist. Sonst könnten wir alle Nummer 1 Hit schreiben. Im Gegensatz zur klassischen Musik würde ich sagen, die klassische Musik hat ein anderes Ideal. Die klassische Musik will zwar auch schöne Melodien finden und auch dazu die passenden Harmonien, aber ihr geht es, glaube ich, mehr um die absolute Erhöhung der Musik, ja? Also die klassische Musik, so wie wir sie heute kennen, hat ihre Wurzeln ja auch in der geistlichen Musik und hat im späteren Verlauf ja auch immer eher das Establishment, die Bourgeoisie bedient. Ja? Also wenn wir wissen, dass Bach und Mozart abhängig waren von Fürsten, die das finanziert haben, dann ging es hier nicht darum, der breiten Masse etwas zu bieten, sondern es war immer so der Ferrari, ja. Und demgegenüber gab es aber auch schon im Mittelalter, wir wollen nicht Gefahr laufen, da irgendwie eine Musikgeschichte, aber es gab immer schon, wie ich vorhin schon sagte, es gab immer schon den Gassenhauer. Ja? Das kleine Lied, das jeder singen konnte, weil es halt einfach war und eingängig. Aber das ist natürlich jetzt nicht, entstammt in der Regel nicht der großen Klassik. Ja.
Wären wir mal ganz konkret, du hast gerade schon die Sun Studios erwähnt, die sind natürlich ein ganz großer, wichtiger Meilenstein in Memphis, ein Studio, wo Elvis Presley aufgenommen hat, die ganzen frühen Rock'n'Roller, aber lustigerweise, interessanterweise auch so eine Country-Legende wie Johnny Cash. Kann man denn die Sun Studios in Memphis so als den Geburtsort, den Urknall der Popmusik bezeichnen, der modernen Popmusik?
Kann man und muss man wohl auch, also ich weiß nicht, ich erinnere jetzt, es gab, hieß der Gary Pacemaker oder so ähnlich, es gab jedenfalls einen Song, Rocket 88 hieß der war, von dem alle Experten sagen, das war vermutlich die erste Rock'n'Roll-Single, die überhaupt hier auf den Markt kam, damals von Sim Phillips in den Sun Studios produziert und irgendwo muss es ja angefangen haben und dann würde ich sagen, kann man sich darauf einigen, ja, weil alles, was dann später kam und was da produziert wurde, folgt eigentlich einem musikalischen Urknall, kann man sagen, nämlich dieser Vermählung von Blues-Elementen mit starker Rhythmik, eben dem berühmten Rhythm and Blues, nicht den wir heute so kennen, R&B, sondern dem ursprünglichen Rhythm and Blues und alles, was dann kam, Bill Haley, Elvis Presley und so weiter, bezieht sich darauf und tatsächlich wurden die zunächst die ersten Platten dieser Art im Sun Studio produziert. Deswegen kann man das schon als die, zumindest produktionstechnisch, die Wiege des Rock'n'Roll bezeichnen und unserer heutigen Musik.
Kannst du da an der Stelle da noch ein bisschen näher einfach drauf eingehen, was das ist, was sie da gemacht haben, wie es dazu gekommen ist, so ganz kurz?
Ja, ganz wesentliche Unterschiede oder besser gesagt ganz wesentliche Aspekte der Produktion damals war, das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, war, dass die Bands da im teilweise Stundentakt in das Studio reingekommen sind. Dann hat man da einen Rohling gebildet, einen Wachsrohling. Da wurde direkt drauf gesungen oder gespielt und anschließend davon eben halt ein erstes Press ein Negativ gebildet und davon wurden die Platten direkt gepresst. Oft gab es in diesen Studios, und auch da war das nicht anders, eine sogenannte Studioband. Das ist auch anders als heute. Heute gehen meistens die Bands oder die Künstler mit ihren eigenen Künstlern oder Freunden wiederum ins Studio. Früher war das durchaus üblich, dass man als Sänger da reingegangen ist und hat gesagt, hier, ich habe einen Song. Und dann hat man schnell eine Band zusammengestellt, die hat sich das kurz angeguckt, hat gesagt, ah ja, können wir dies machen. Und dann wurde das in einer Session aufgenommen. Da gab es zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, sogenannte Overdubs zu produzieren. Das heißt, dass jemand, der Sänger sagte, oh, an der Stelle bin ich ein bisschen schief, das singe ich jetzt nochmal. Das ging alles nicht, weil es Mehrspurtechnik noch gar nicht gab. Das heißt also, was man aus der Zeit hört, ist hundertprozentig authentisch. Und wenn man das sich mal klar macht und vergleicht mit unseren heutigen Produktionen, also wenn man sich zum Beispiel heute mal Rock Around the Clock auflegt und darin das Gitarrensolo in der Mitte und das sich überlegt, wie heute so etwas produziert würde, möglicherweise mit 5-mal absetzen und nachproduzieren und hier noch ein bisschen Hall und da noch ein bisschen Equalizer, ich glaube, dann kann der Respekt kaum größer sein.
Wir haben darüber gesprochen, wie denn die Popmusik, die moderne Popmusik entstanden ist in Memphis, in den Sun Studios in den 50ern. Wann ist das Ganze denn hier zu uns nach Deutschland gekommen?
Ich würde sagen, also es fing relativ schnell auch mit dem Rock'n'Roll in Deutschland an. Das wissen wir ja auch alle. Also Bill Haley beispielsweise hat, glaube ich, eine Deutschlandtournee 56 gemacht. Da gab es dann schon eine Menge Ausschreitungen, unter anderem auch Filme, Rock'n'Roll-Filme, die hierher kamen. Und das weiß man heute auch, oder kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da gab es damals während der Vorführung dieser Filme teilweise Straßenschlachten von Jugendlichen. Warum auch immer, weil vielleicht der eine die andere Freundin angeguckt hat oder so. Aber es war eine aufgeheizte Stimmung. Und mit dem Rock'n'Roll kam, also ich würde sagen Mitte 50 kann man etwa festmachen, kam also dann auch diese ganze Jugendkultur nach Deutschland.
Wie ist das dann hier angekommen? Haben das die Leute sofort für sich aufgenommen oder war das eher mit so ein bisschen Zurückhaltung angesehen?
Nein, ich würde sagen, da passierte genau das Gleiche wie in Amerika. Also es gab einen Teil der Jugend, und ich würde sagen einen größeren Teil der Jugend, die da sehr schnell drauf ansprang. Das war natürlich was ganz Neues. Das war was wie zum Tanzen. Das war aggressiv, das war explosiv. Kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen. Also eine Nummer wie See You Alligator von Bill Haley beispielsweise, es klingt doch recht zahm heute, aber das war damals, war das in den Augen der Erwachsenen, war das aggressive, sexuell aufgeladene Musik. Und dazu kam natürlich, dass diese ganze Mode, also dann die Tolle, die man so trug und die spitzen Schuhe und überhaupt das Rock'n'Roll-Outfit, das schaffte eine ganz eigene Identität. Das war wichtig zum Abgrenzen. Und es gab dann davon ja auch sehr schnell die, ich sage es mal, angepasste Version, die dann so ein Peter Kraus in den Filmen dann wiederum abgebildet hat. Das war dann die Version, die für die Erwachsenen gerade noch durchgehen konnte.
Was ich ja relativ interessant finde, da hatten wir hier auch im Büro vor kurzem darüber diskutiert, ist, dass viele dieser Rocker aus den 60er Jahren mit ihrem schnellen Lebensstil schon relativ früh und jung gestorben sind. Interessanterweise ist es aber so, dass diese ganzen Großen aus den 50ern, die frühen Rock'n'Roller, von denen, die scheinen alle jetzt ein ziemlich gesittetes Leben zu haben. Von denen hört man überhaupt nichts, ne?
Ja, wenn sie nicht schon gestorben sind. Aber
dann leben sie noch heute.
Dann leben sie noch heute. Das stimmt. Ich denke mal, dass da auch was ganz Seltsames stattgefunden hat. Diese Verbindung aus Rock'n'Roll, also aus Blues und Rhythmus, hatte ja noch eine andere Seite. Das war nämlich eigentlich die späteren The Rockabilly und Country-Version. Also eigentlich war ein Bill Haley und selbst ein Elvis Presley natürlich kein Revolutionär per se. Das waren Musiker. Die haben nur festgestellt, dass sie auf einer bestimmten Welle besonders viele Platten verkaufen konnten und wurden dann auch von der Plattenfirma entsprechend vermarktet. Also Bill Haley beispielsweise, der hat von sich immer gesagt, dass er ein braver Familienvater ist und es wirklich nicht drauf angelegt hat, aber der galt Zeit seines Lebens auch in Amerika als böser Junge. Ja, warum auch immer. Und dieses Image, das wurdest du eben so schnell nicht los. Also der Rock'n'Roll war in seiner Entstehungszeit tatsächlich auch die Musik der Krawallbrüder, kann man so sagen.
Ja. Ich glaube, das war ein paar Jahre später bei den Rolling Stones, glaube ich, ähnlich, ne? Dass die auch einfach so promoted werden sollten. Das sind jetzt die Bösen, die jetzt kommen.
Ja, wobei man da auch noch, da gibt es noch diesen witzigen Zweikampf, der von den Bands selbst, glaube ich, nie so wahrgenommen worden, Rolling Stones gegen Beatles, wobei dann die Beatles seltsamerweise aufgrund der Existenz der Stones, glaube ich, von den Erwachsenen dann und von den Eltern eher als akzeptabel angesehen wurden. Ja, wahrscheinlich auch, weil sie dann letztlich doch die Adretteren waren, also ein Keith Richards und ein Mick Jagger, das waren dann schon eher wüste Gestalten, ja, aus Sicht der Eltern. Aber selbst in diesem Fall würde ich sagen, selbst Beatles und Stones sind natürlich schon Ausdruck einer Jugendkultur, aber von sich, von ihrem Selbstverständnis her, waren sie auch keine Rebellen in dem Sinne.
Wer sind denn dann die Rebellen in der Musikgeschichte gewesen?
Da gibt es sicher ganz andere Gestalten. Also da würde ich jetzt, ein Jimi Hendrix würde ich da vielleicht eher reintun. Was man dann ja auch gesehen hat an seiner Version von Star Spangled Banner. Also das war schon ein politisches Statement. Überhaupt gab es dann irgendwann, wir wissen ja rund um den Vietnamkrieg, Bands, die angefangen haben, eben halt die Musik stark zu politisieren. Und diese Politisierung führte auch zu ganz anderen Musikformen. Ja, das, also Velvet Underground beispielsweise, eine psychedelische Band, die ganz viel auch versteckte Botschaften unterbrachte. Da gibt es einmal diesen Populärbereich, und ein populärer Song ist in der Regel nicht politisch. Das ist einfach so. Selbst wenn man in der Flower Power Zeit die Love and Peace Songs nimmt, natürlich kommt da immer der Begriff Frieden drin vor, aber es ist unkonkret. Es geht darum, lasst uns eine friedvolle Welt erschaffen. Das ist natürlich noch was anderes, als wenn ich Country Joe and the Fish nehme, die damals diesen Song Pearly Gates gesungen haben. Da geht es dann richtig zur Sache. Da werden Politiker beim Namen genannt und da wird dann richtig draufgehauen. So. Oder hier in Deutschland gab es dann Bands wie Sternsteine, Tonsteine, Scherben und so weiter. Also politische Statements haben dann die Musik in eine andere Richtung gebracht, aber das ist nicht wirklich Popularmusik, muss man dazu auch wieder sagen.
Hat das denn für dich trotzdem eine Existenzberechtigung, oder geht das dann wieder in einen Bereich, wo du sagst, das hat jetzt nichts mehr mit Musik zu tun? Also die wollen ganz andere Sachen erreichen.
Ich glaube, das muss man viel differenzierter sehen. Natürlich hat es eine Existenzberechtigung. Eigentlich hat jede musikalische Form ihre Existenzberechtigung alleine dadurch, dass sie geschaffen wird. Ja, also der Mensch ist letztlich für alles aufnahmefähig, und das, was erzeugt wird, ist zunächst mal Kunst. Wie wir das später bewerten, ist eine andere Frage. Ich glaube nur, bei dem Thema dieser Sendung, die du jetzt machst, da muss man das stark voneinander trennen. Natürlich im Bereich Popmusik, wenn ich davon rede, was ist populäre Musik, dann sind das Randerscheinungen. Dann ist das auch ein Missverständnis, weil ein klar politisches Lied ist in der Regel kein Pop. Ja, das ist dann was anderes. Das ist Liedermacher oder Protestsong oder, naja, eben halt ein anderes Genre. Wenn ich vom Popsong rede, dann erfüllt er einen anderen Zweck. Der soll, glaube ich, uns eher unbewusst auch emotional in eine Stimmung versetzen, in eine gute, meinetwegen auch energetische Stimmung. Dieses magische Etwas haben, dass wir ihn nämlich einfach nochmal hören wollen, und zwar sofort. Das macht einen guten Popsong aus. Ja.
Gehen wir doch mal auf einen der bekanntesten Popmusiker, der auch viele politische Botschaften hatte. Was ist denn mit Bob Dylan? Ist das ging es da um die Musik oder ging es da eher um die Botschaft?
Ja, Bob Dylan ist ja wohl auch nach Meinung der meisten anderen Experten auch wieder ein gewisser Sonderfall, weil Bob Dylan ist, da kann man sich gar nicht so richtig entscheiden, was ist der eigentlich? Ist der Musiker oder ist er Dichter? Also wenn man die Texte von Bob Dylan liest, dann stellt man ihm fest, dass er eine unheimliche Macht der Sprache hat, weit über das hinaus, was jetzt normale Liedtexte hergeben. Und dann muss man ihn auch eher in diesem Zusammenhang betrachten. Also das ist schon eine Doppelbegabung, ja. Und ich glaube, das macht auch letztlich den Erfolg von Bob Dylan. Natürlich hat er großartige Songs geschrieben, was weiß ich, Blown in the Wind, Tambourine Man oder Like a Rolling Stone. Das sind alles ganz tolle Lieder, aber ich glaube, gerade für die Muttersprachler, also die Amerikaner und Engländer, ist da der Text der Dylan noch viel wichtiger. Da gibt es andere, also ein Elton John beispielsweise, das ist sozusagen die Inkarnation des Pop. Ja, das kann man kaum noch toppen. Der Mann ist ja eine Hitmaschine. Es ist unglaublich, wie das ein einzelner Mensch. Also wenn manche Leute behaupten ja von sich, sie wären Mozart, da fällt mir einer ein, der Bohlen am Ende heißt. Wenn jemand sich als moderner Mozart bezeichnen könnte, dann wäre das wahrscheinlich ein Elton John.
in gewissem Sinne auch so ein Michael Jackson, oder? Der es geschafft hat, die Musik so simpel und so einfach zu komponieren, dass er wirklich jedem direkt ans Herz geht.
Richtig, ja, also würde ich auch sagen, wobei Michael Jackson wieder eine andere Lücke füllt. Also um einen Kontrast zu machen, also Elton John, das sind richtige, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber klassische Sofort-Mitsinglieder. Ja? Die habe ich gehört und ich bin beim zweiten Mal dabei. Bei Michael Jackson, ich weiß nicht, wie viele Leute Thriller mitsingen könnten oder so, das kann man eigentlich nicht unbedingt mitsingen, aber das ist eine Musik, das ist ein Statement, das ist auch der Sprung von der Black Music wie Motown und so weiter hin zu einer globalen Popmusik. Das hat Michael Jackson geschafft. Der hat da die Grenzen gesprengt und das zeigt ja auch der Verkauf seiner beiden bestverkauften Platten überhaupt, dass er damit eben auch, ich sag's jetzt mal, die scheinbar nicht vorhandenen, aber natürlich sehr wohl vorhandenen Hautfarbengrenzen auch überschritten hat.
Hm? Jetzt haben wir viel gesprochen über die 50er, über die 60er Jahre. Heutzutage sieht das Musikgeschäft natürlich sehr, sehr anders aus. Kann man das denn einfach zusammenfassen, was sich denn heute daran geändert hat, was heute anders ist als damals in dieser Anfangszeit?
Ich fange mal mit einem ganz seltsamen Statement dazu an und das hilft aber vielleicht doch, das zu verstehen. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass es digital ist heute. Es klingt komisch, aber wir haben früher, haben wir uns das abgespart, dann haben wir uns eine LP gekauft, 30x30 cm oder noch ein bisschen größer. Da war dann ein tolles Cover drauf, die haben wir aufgeklappt, dann haben wir die Vinylplatte rausgenommen, auf den Plattenspieler gelegt, man musste mit der Nadel erstmal die Rille suchen, dann diese Vorfreude beim ersten Knistern und dann ging es los. Ja? Dann hat man sich die Platte angeguckt, das Cover. Oft waren dann war die Aufklappe, in der Mitte waren die Texte, hinten waren auch so ein paar Geschichten über den Musiker. Diese Cover waren teilweise so abgegriffen, dass durch den Fingerschweiß da schon das ganze Zellophan sich aufgelöst hatte. Aber das war, darauf will ich hinaus, das war etwas ganz Sinnliches. Also die Musik war nicht nur einfach was fürs Ohr, sondern wir konnten die anfassen, man hat das gehabt, besessen in dem Sinne, aber nicht besessen im ich hab das auf meiner Festplatte, sondern das hatte ich im Schrank und konnte es bei Gelegenheit auch wieder rausholen. Und ich konnte teilweise einfach nur die Platte in der Hand halten und habe die Musik gehört, ohne sie wirklich zu hören. Ja? Und heute hat sich das durch die Technik vollkommen geändert. Also das Gefühl dafür, mit einer Platte oder mit Musik etwas in Händen zu halten, ein Kunstwerk meinetwegen oder überhaupt etwas Gegenständliches, etwas, was erschaffen wurde, das hat sich, glaube ich, komplett erledigt. Heutzutage klicke ich auf einen Knopf und sage so jetzt, ich habe eine Musik gehört, die möchte ich möglichst schnell auch dann bei mir auf dem Smartphone haben oder auf meiner Festplatte. Klick drauf, hab die da, spiel die ab. Und dieser ganze Prozess, dass dahinter eine Idee steht, dass in ein Studio steht, dass das erstmal hergestellt werden muss, dass es geliefert wurde, dass da ganz viele Leute dran beteiligt sind, das alles geht verloren. Das klingt jetzt wahrscheinlich extrem melancholisch, aber ich denke mal, das hat auch vieles mit der Gesamtmusikrezeption zu tun. Also Musik ist heute ein Verbrauchsgegenstand geworden, so ein bisschen wie Nahrungsmittel. Und das Karussell dreht sich immer schneller, eine Lady Gaga kommt auf den Markt und schon ist der nächste Act da ähnlich und wird auch sofort verkauft.
Das war früher nicht so extrem.
Ganz sicher nicht. Nein, es hat auch viele Nachteile gehabt. Das war ja klar, denn die Plattenfirmen haben früher ihre Talent-Scouts losgeschickt und von vielleicht 50 oder 60 Bands, die gesehen haben oder Künstlern, da hat dann einer eine Chance bekommen. Und natürlich haben die Plattenfirmen auf diese Art und Weise auch den Markt gesteuert. Da kamen dann auch sicher eine Menge großartige Talente überhaupt nicht zum Zug, von denen wir auch heute bis heute nichts wissen. Heute ist das sicher eher möglich, weil ja die Leute auch über YouTube und viele andere Plattformen die Möglichkeit haben, sich sofort zu veröffentlichen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel schon wieder sagen, das ist eher ein Nachteil als ein Vorteil, weil sich das Fenster ja sehr schnell schließt. Im Moment ist es so, die Leute haben Erfolg, die besonders viele Klicks haben. Aber auch dahinter steht ja ganz, ganz oft eine große Marketingmaschine. Das heißt, es hat sich jetzt eigentlich der Krieg von den Plattengeschäften ins Internet verlagert. Aber auch hier zählt, wer die größte Marktmacht hat, macht den meisten Umsatz. Ne? Ich glaube nur, dass also vieles an der Seele der Musik ist dabei, ist einfach verloren gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich heute noch jemand so darauf freut, sage ich mal, wenn man weiß, es kommt die neue Cream-LP raus und die soll im halben Jahr, da haben wir schon dagestanden, wir haben die schon vorbestellt. Man stand teilweise einen Tag vorher vor dem Plattenladen und hat gewartet, bis es angeliefert wurde und dann so schnell wie möglich die Platte auf dem Plattenteller. Das ist alles weg. Das existiert heute so nicht mehr. Das klingt jetzt sehr melancholisch und vielleicht auch ein bisschen, fatalistisch fast schon, aber das stimmt natürlich nicht. Also mir ist bewusst, dass es auf der Welt bei 8 Milliarden Menschen immer noch Millionen von großen Talenten gibt, die auch tolle Sachen machen. Und immer wieder stoße ich da drauf und nebenbei bemerkt, mein Sohn, der ist jetzt Mitte 20, der stellt mir alle naselang irgendwelche Sachen vor, da bin ich dann total verblüfft. Dass es eben noch ganz, ganz viele junge Künstler gibt, die auch ganz eigene Wege gehen wollen. Und ich glaube auch, es ist eine Unterstellung, oder besser gesagt, es ist eine völlig falsche Vorstellung, dass es Künstler gibt, die sich selbst ernst nehmen, die Musik machen wollen, auch heute, die zum Beispiel unbedingt auf den Markt hin produzieren wollen. Das Gegenteil ist eher der Fall. Heutzutage bei den Möglichkeiten, die wir haben, auch mit wenig Einsatz, finanziellem Einsatz, doch schon relativ viele technischen Geräte zu besorgen, mit denen man etwas probieren kann, glaube ich eher, dass es eher so ist, dass die meisten Künstler schon ihren eigenen Weg suchen. Insofern ist mir auch überhaupt nicht bang um die Popmusik, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir werden da noch jedes Jahr und in Jahrzehnten immer wieder große Überraschungen erleben, was möglich ist. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht nochmal am Rande, dass natürlich die menschliche Stimme immer noch das Zentrale ist in jedem Song. Und es kommen immer wieder tolle Stimmen nach und es kommen immer wieder tolle Interpreten nach.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Hast du denn in der aktuellen Musikszene irgendeinen Lieblingskünstler, den du besonders toll findest, wo du auch sagen kannst, aus dem kann in der nächsten Zeit nochmal was ganz Großes werden?
Also klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde diesen Bruno Mars finde ich ganz gut. Wenn der in Anführungszeichen erwachsen wird, dann glaube ich, kann er noch riesige Songs schreiben. Das wäre jetzt ja ein klassischer Popmusiker, sagen wir es mal so. Ja? Was es sonst gibt in dem Bereich der Musik, ja, also da könnte ich jetzt viele nennen und will im Grunde gar nicht speziellen Namen nennen, weil das würde in die falsche Richtung führen. Es gibt im Blues-Bereich tolle junge Künstler, es gibt im Pop-Bereich tolle junge Künstler. Nochmal, mir ist da überhaupt nicht bang und ich höre nach wie vor am Tag eigentlich querbeet von Klassik bis Lady Gaga alles, schon aus reinem Interesse. Und ich bin da auch geschmacksmäßig nicht so festgelegt. Aber eins muss ich schon zugeben. Also ich habe neulich wieder, und das ist sicher eine der meistgespielten Platten in so Classic-Rock-Stationen, ich habe neulich wieder in Sweet Home Alabama reingehört von Lynyrd Skynyrd. Und ich sage es einfach mal so, für mich ist das einfach eine Freude zu hören, wie eine Musik damals ohne all diese technischen Hilfsmittel, ohne die 5-fach Dubs, die da drauf gespielt werden, ohne Maximizer und Limiter und Psychoakustik und so weiter, Extender, was es heute alles gibt, wie so eine Platte einfach dich anspringt, ja, und du bist mittendrin, die Musik ist so direkt und so komplett. Ich rede jetzt mal gar nicht von dem etwas faschistoiden Inhalt dieses Liedes, aber es ist schon beeindruckend. Und das freut mich dann einfach. Und dann gibt es eben Momente, wo dann Leute eben auch auf die Bühne kommen und dann sage ich, die heute versuchen, wieder dahin zurückzukommen. Die also sich trennen von diesem Overkill an technischen Gerätschaften und sich einfach ins Studio stellen und zusammen Musik machen. Und dann merkt man manchmal eben auch, oh, da passiert was.
Also die Popmusik ist noch lange nicht verloren. Peter Wolfgang Fischer am Telefon, Musikexperte aus Hamburg. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
Habe ich gern gemacht, Renato.